Magazin International.
Herzlich willkommen beim Magazin International von Radio Flora im Internetradio oder am Computer unter www.radioflora.de. Im Studio heute Axel Kleinecke. In unserer heutigen Sendung dreht sich alles um den Iran. Der Fotograf Günter Lietzmann hat das Land in 3 Reisen auf unterschiedlichen Routen in den Jahren 2015, 2017 und 2018 besucht. Und er wird heute in einem Gespräch über seine Erlebnisse und Eindrücke ebenso wie über gesellschaftliche Probleme des Landes ausführlich berichten. Bei der Eröffnung seiner Fotoausstellung mit Porträts und Landschaftsaufnahmen aus dem Iran am 4. März im Rashtbats-Pavillon hatte Günter Lietzmann schon ansatzweise über seine Reiseerinnerungen und über seine Begegnungen mit den Menschen dort gesprochen. Heute ist er Gast im Studio von Radio Flora, wo er ausführlicher berichten wird. In einer zwanglosen Gesprächsrunde gemeinsam mit Hossein Nagipur, der seit über 30 Jahren als Exil-Iraner in Deutschland lebt, sowie mit Axel Kleinecke, der das Gespräch moderiert, wollen wir auch auf die Entwicklung der gesellschaftlichen und politischen Bedingungen unter dem Mullah-Regime eingehen, wie Günter sie im Land angetroffen hat und wie Hossein sie von außen beobachtet. Über diesem eindrucksvollen Land und seinen Menschen unterschiedlicher Herkunft und Religion liegt allerdings der Schatten eines repressiven Regimes. Nach einer oberflächlichen Modernisierung nach westlichem Vorbild unter der Herrschaft des Schahs in den 60er und 70er Jahren des 20. Jahrhunderts war der Umschlag in eine religiöse Diktatur erfolgt. Was 1979 mit der Rückkehr des Ayatollah Khomeini aus dem Exil zunächst nach einer befreienden Revolution aussah, entpuppte sich schnell als brutales schiitisches Regime nach dem Muster eines islamischen Gottesstaates. Trotz des fantasievollen Widerstands der Menschen in den Städten und auf dem Land sind der Einfluss des Regimes und die Unterdrückung, unter der die Menschen leiden, auch heute noch deutlich spürbar, wenn man das Land bereist. Hören wir dazu nun Günter Lietzmann im Gespräch mit Hossein und Axel von Radio Flora. Günter, wir sind heute hier zusammengekommen, um nochmal über deine 3 Iran-Reisen zu sprechen. Du bist ja schon ein richtiger Iran-Spezialist geworden. Deine erste Reise war 2015, dann bist du 2017 und 2018 nochmal dort gewesen und hast den Iran von jeweils immer von Norden nach Süden, einmal ganz im Osten und einmal ganz im Westen und in der ersten Reise in der Mitte bereist. Du hast sehr unterschiedliche Gegenden kennengelernt im Iran und hast aber natürlich auch sehr viel erlebt dabei, sehr viel Unterschiedliches. Von deiner letzten Reise hast du die Bilder zusammengestellt, die Porträts, die wir auf der Ausstellungseröffnung sehen konnten und bis zum 30. März immer noch im Rashtbats-Pavillon sehen können. Wir wollten heute noch ein bisschen auf allgemeinere Aspekte kommen, deiner Reise und deiner Erlebnisse und Eindrücke. Es soll heute auch nicht, wie du bei der Ausstellung gesagt hast, bei der Ausstellungseröffnung, soll heute auch nicht das Politische vom Tisch sein.
Sondern im Gegenteil, in unserem Gespräch gerade wieder mit ins Spiel kommen.
Denn der politische Aspekt im Iran, in dem ein diktatorisches Regime die Bevölkerung unterdrückt und in dem vor allen Dingen auch Frauen unterdrückt werden, noch immer, ist doch ein wichtiger Punkt.
Ja, gleich zum Stichwort Spezialist für Iran, das bin ich mit Sicherheit nicht. Also ich war 3-mal je 14 Tage da und ich würde sagen, ich kenne den Iran nicht, aber ich habe einen kleinen Einblick bekommen. Und die erste Reise war ja für uns so interessant, dass wir eben beschlossen haben, noch während der Reise nochmal dorthin zu fahren, bei der zweiten Reise das Gleiche. Was ich jetzt gemerkt habe, ich habe ja mehrfach dann Leute eingeladen, die sich bei mir zu Hause Fotos angeguckt haben, sich das angehört haben. Und dann tauchten Fragen auf, die ich, glaube ich, in den beiden Gesprächen, die wir hier schon mal geführt hatten, noch gar nicht zur Sprache gebracht habe. Ich habe mal so ein paar Aspekte zusammengefasst, die mir doch sehr wichtig sind. Also zum Beispiel, das hätte ich unbedingt sagen müssen, gleich am ersten Tag damals in Teheran ist uns aufgefallen, im Zentrum ist ein Mahnmal. In dem Mahnmal wird daran erinnert, dass Deutschland während des Iran-Irak-Krieges den Irak mit Chemiewaffen unterstützt hat. Und da steht dann wörtlich drauf, das iranische Volk wird dieses nie vergessen. Das ist da zweisprachig drauf, Farsi und Englisch. Ist ein großes Mahnmal, so 3-4 Meter hoch. Und jeder, der eine der Hauptstraßen entlang geht, sieht dieses Mahnmal. Und ich, ja, finde ich, so kann man das ja auch machen. Dann ist mir auch noch, aber auch durch Nachfragen, wir hatten ja zum Abschluss bei der ersten Reise Persepolis besucht und da ist dann darüber gesprochen worden und da habe ich recherchiert, habe einen langen Bericht im Spiegel gelesen, dass 1971 dort eine Riesenparty, im Spiegel stand drin, größte Party aller Zeiten, da ist 2500 Jahre Monarchie in Persien gefeiert worden. Diese Feier hat 100 Millionen Dollar gekostet. Da sind 80 Kilometer Autobahn gebaut worden. Es sind 50.000 Singvögel aus Europa dahin gebracht worden. Die sind alle eingegangen dann. Dann sind mit Militärmaschinen tonnenschwere Eisblöcke eingeflogen worden. Und das Personal von Maxim aus Paris hat dort fürs Catering gesorgt. So, ich erwähne das, weil viele Leute dann gesagt haben, das war der Anfang vom Ende. Da hat die Bevölkerung gemerkt, das ist jetzt eine Nummer zu viel. Das Geld rauszuschmeißen, das ging den Leuten nicht gut. Und dann werden 100 Millionen Dollar für diese Party ausgegeben. Man muss aber auch sagen, es sind alle gekommen. Könige, Präsidenten. Heinemann hat sich geweigert, dahin zu fliegen. Der hat, glaube ich, seinen Verteidigungsminister hingeschickt. Dann habe ich auch nochmal, weil es ja auch Fragen gab, nachgelesen, dass bis heute der Iran die höchste Rate an Opiatabhängigen hat. Liegt unter anderem daran, dass das ein Durchgangsland ist. Opium wird ja in Pakistan, vor allen Dingen aber auch Afghanistan angebaut und läuft dann über den Iran nach Europa. Damals habe ich eine Meldung gelesen, dass an den Hochschulen, also Oberschulen in Teheran, Opium billiger war als Tee. Und das Problem ist, dass es unglaublich viele, also 94 aller Drogenkonsumenten sind männlich. Und der allergrößte Teil der Todesurteile hängt zusammen mit Drogendelikten. Und seit 2000 sind auch die Mullahs auf die Idee gekommen zu sagen, also nur mit Repression werden wir das nicht in den Griff kriegen. Es wird also geguckt, wie kann man Prävention betreiben, kann man Leute auch therapieren. Ich weiß nicht, wie weit das jetzt gediehen ist, da erfährt man im Moment nichts.
Paar Punkten zwischen mehreren Punkten, die jetzt im Iran Rolle spielen. Ja. Zum Beispiel, wenn du von dieser Festlichkeit in Persepolis geredet hast, das ist nicht nur, dass dieser Luxus damals für Bevölkerung zu viel war, sondern diese Modernisierung, die Schah damals gemacht hat, von oben, das waren nicht parallel Modernisierung in Gesamtgesellschaft. Das bedeutet von Gedanken auch. Das war Modernisierung in Technik, Industrie und auch in Städte und ein paar überflächliche Sachen, aber richtiger Modernismus, dass Gedanken geht, Freiheit geht. Zum Beispiel, wir haben sehr moderne Theater gehabt, dort mit viel Geld gebaut, sehr schön. Und in diese Theater, Regisseuren konnten nicht frei reden. Das ist dieser Paradox, dieser Widerspruch. Das ist es, das in Gesellschaft Unzufriedenheit bringt. Außer Armut und Ungleichheit, dass diese 100 Millionen in ein Fest stecken, aber normale Menschen so in Armut leben, in Mehrheit. Das ist alle Sachen, die zusammenkamen und dann am Ende Schah selber auch in Ende war. Und dann natürlich sage ich, dass Modernismus war nicht im Sinne Gesamtheit. Aber erstmal du, Günther, ja, für mich wirklich ist sehr wichtig, dass du deine Erfahrung im Iran durch diese drei Reisen, dann hast du bestimmt in diesem großen Land viel gesehen, viele Unterschiede, Natur und Menschen. erstmal, bevor du andere Sachen, natürlich hast du viel zu sagen, andere Sachen zu erzählen, diese Unterschiede, die du erlebt hast. Wie kannst du es zusammenfassen?
Es würde jetzt auch ein bisschen konkreter werden, auf deine Reiseerlebnisse zurückkommen. Wäre, glaube ich, ganz gut. Ich wollte nur noch eins sagen zur Verwestlichung des Irans damals, in den, wann war das, 60er Jahren oder so, des 20. Jahrhunderts unter dem Schah. Das war wohl eher eine äußerliche Erscheinung, eine Hülle sozusagen, die dann eben auch in sich zusammengebrochen ist. Darunter auch die Landbevölkerung hat ja davon auch kaum was mitgekriegt. Das ging ja mehr um die Städte dabei und um Kleidung und ähnliche Dinge, die westlich angepasst waren. Aber die Seele des Iran ist nicht damals nicht irgendwie europäisch oder amerikanisch geworden bei der Sache.
Wenn ich darf, sagen darf, das war nicht eine, wie du sagst, eine innere Entwicklung in Richtung Modernismus und Westen auch was angeschafft hat, sondern war etwas von oben. Und natürlich, Schah hat auch versucht, durch Weiße Revolution, das Grundstücke hatte verstaatlicht und dann, das ist von draußen auch gewesen. Aber ist nicht richtig angekommen, weil nicht durch Bewegung von unten, von Menschen selbst, sondern das waren Methoden, die durch USA und dann Schah durchgesetzt hat und von oben. Die Bevölkerung hatte keine Gelegenheit, das selber sich entwickeln damit und auch mitwirken.
Die Reisen, die du jetzt gemacht hast, da hast du ja den Iran erlebt, sozusagen im Rückschlag, im Backlash. Erst unter dem Ayatollah Khomeini ist das radikal gekippt alles. Das müssen wir vielleicht nochmal sagen. Viele wissen das gar nicht mehr, diese Geschichte des Irans. Und seitdem herrscht eben im Iran eine religiöse Diktatur. Aber er ist auch in diesem Sinne politisch in dem ganzen Nahostkrieg engagiert, auf der schiitischen Seite eher. Gut, aber da kommen wir vielleicht dann später nochmal drauf. Hier ist jetzt erstmal ein Iran unter religiöser Diktatur. Das ist das, was du jetzt erlebt hast. Als ich im Iran war, in den 60er Jahren, 1968 war das damals, habe ich eben noch den so äußerlich verwestlichten Iran erlebt. Und da habe ich ganz andere Eindrücke gehabt als du jetzt, glaube ich. Kommen wir erstmal zu deinen Reisen zurück.
Die erste Reise war, denke ich, haben wir eine Route beschritten, die meisten Touristen, die nach Iran fahren, unternehmen. Also Ausgangspunkt Teheran und dann in Richtung Süden, dann Isfahan. Isfahan, eine wunderbare Stadt mit diesem großen Zentrum, wo zwei Moscheen sind und ein wunderbarer großer Garten mit Fontänen. Und da fahren so Pferdekutschen, kann man sich im Kreis rumfahren lassen. Das muss besonders, wir waren ja immer entweder im Frühjahr oder im Herbst, aber im Sommer stelle ich mir das schön vor, wenn man dann überall dieses Wasser hat und das Ganze kühlt, muss eine sehr schöne Situation sein. Und in Isfahan ist mir bis heute sehr nett in Erinnerung, unter den Brücken dann später am Abend der Gesang der Männer. Da treffen sich also Männer und spontan wird dann gesungen als Chor und dann traut sich immer mal einer mit einem Solo hervor, dann singt wieder der Chor und dann traut sich noch mal ein anderer. Und das sind keinesfalls religiöse Lieder, die dort gesungen werden. Es geht immer um Wein, um Frauen, um Liebe, um verlorene Lieben. Und das soll seit langer, langer Zeit sein. Also wir hatten ja einen iranischen jungen Mann mit dabei, einen Freund von Hartmut, der sagte, sein Großvater hat das schon gemacht und sein Vater war dabei. Und er war jetzt noch zu jung, fand er, aber er will dann wahrscheinlich, irgendwann ist er auch dabei. Und dann sind wir eben runter nach Shiraz und vor allen Dingen war da ein Highlight nochmal Persepolis, haben wir uns angesehen. Das war die erste Reise, 14 Tage. Und dann die zweite Reise ging dann los ab Mashhad, also weit im Osten. Und wir sind dann entlang der afghanischen Grenze, also wir waren immer so zwischen 40 und 80 Kilometern lief das parallel. Da muss ich sagen, hat mich am meisten beeindruckt einmal die Wüste. Wir waren dann mehrere Tage ja in Wüstengebieten. Ich habe viel später hier erst nachgelesen, das stand in den Reiseführern so nicht drin, dass das eines der lebensfeindlichsten Gebiete weltweit ist. Das wird im Sommer, gibt es dort Temperaturen bis zu 70 Grad und trotzdem gibt es dort Lebewesen, gibt dort Tiere, die sich angepasst haben.
Gefährliche Tiere.
Sehr gefährliche Tiere, Schlangen, Skorpione. Und uns ist gesagt worden, ihr könnt natürlich auf keinen Fall mit eurem Bus da reinfahren, sondern das geht nur mit Jeeps und das sind auch Fahrer, die sich auskennen. Allein geht das gar nicht. Und wir sind dann mit Jeeps gefahren und haben sehr schnell gesehen, wozu das notwendig ist, dass man Leute dabei hat, die Ortskenntnis haben und auch wissen, wie man sich mit einem Auto in der Wüste bewegt. Dort war aber dann auch noch beeindruckend weiter im Süden. Es ist uns da ja erst bei der zweiten Reise so deutlich geworden, wie oft der Iran von Erdbeben zerstört worden ist, also furchtbare Erdbeben, sind ganze Dörfer vernichtet worden. Und wir waren dann in einem Dorf, da ist das gesamte Dorf zerstört worden. Und dann haben die den Wiederaufbau eben nicht mehr mit den traditionellen Lehmhäusern gemacht, weil die sagten, ja, dann fallen die beim nächsten Erdbeben, bricht hier alles wieder zusammen. Dann haben sie auch Stahlbetonhäuser gebaut und das war eigentlich auch eine Katastrophe, weil das im Sommer irrsinnig heiß wird in diesen Häusern und im Winter zu kalt. Und jetzt haben sie angefangen und bauen Lehmhäuser und arbeiten zusammen mit der, ich glaube, es ist die Uni Karlsruhe, also eine deutsche Hochschule. Die Architekten haben vorgeschlagen, macht das wieder mit Lehm, aber ihr baut Verstärkung ein. Solche Kreuze werden eingebaut und das haben wir gesehen, wie die Kreuze dort installiert werden und da kommt dann wieder Lehm rüber, sodass das eine größere Stabilität gibt, aber auch flexibler waren. Und wir haben in einem solchen Haus, das war relativ frisch, da haben sie eine kleine Karawanserei mit, ich glaube, 6 Zimmer waren das genau. Sehr einfach alles, nur eine Toilette, eine Dusche. Und dort haben wir gewohnt und das war dann so ein Lehmbau mit einer Verstärkung. Und was ich so spannend daran fand, das gehörte dem Dorf. Die haben das nicht so genannt, aber es war im Grunde eine Kooperative, was die dort gemacht haben. Und wir haben uns mit ihnen darüber unterhalten und die haben auch gesagt, die lokale Regierung dort hatte angeboten, finanziell dort mit einzusteigen. Und genau das wollten die nicht. Sie haben gesagt, nein, wir wollen hier bestimmen, was hier passiert. Und so, wenn der Staat da seine Finger drin hat, dann können wir nicht mehr das autonom entscheiden. Und das haben wir mehrfach dort unten erlebt, dass die solche Unterkünfte hatten, die nicht einem gehörten, schon gar nicht einem Konzern, sondern so Gemeinschaften. Die haben sich unglaublich gefreut, dass wir nun offenbar die Ersten waren, die in dieser Karawanserei übernachtet haben. Wir haben dann auch ein ganz altes Restaurant, was ebenfalls zerstört worden ist, eine große Tradition hatte, besucht und da ist das so ähnlich. Neuer Aufbau, auch wieder Lehm, aber auch mit Beratung durch Architekten und Ingenieure, mit Verstärkung. Und während wir dort durch diesen Ort gingen, haben wir dann nebenan einen Bauern gesehen auf dem Feld und der kam und wollte wissen, was wir da berichten. Und der hat uns dann berichtet, dass er einer der wenigen ist, die dieses Erdbeben überlebt haben, weil er sich bei dem Erdbeben an eine Palme festgehalten hat. Und seine Brüder sind verschüttet worden, die hat er noch mit eigenen Händen ausgegraben, aber die haben das nicht überlebt, die sind dann gestorben. Das war natürlich unglaublich beeindruckend, wie dieser Mann arbeitet da und kriegt zufällig mit, Touristen kommen drüber und hat uns das vorgemacht, wie er sich um eine Palme so mit beiden Armen angeklammert hat und hat dadurch das Erdbeben mehr oder weniger unverletzt auch überstanden. Und die anderen sind zum Teil eben einfach verschüttet worden. Dritte Reise war dann ja die letzte. Die war, wenn man das jetzt einfach sagt, entlang der irakischen Grenze. Also wir sind nach Awas geflogen, ganz im Süden. Also das ist ja kurz vorm Golf. Und sind dann entlang der Grenze langsam in Norden. Und zwar dann sehr hoch bis nach Tabriz sogar. Das war also eine sehr lange Strecke. Uns ist dann auch so im Laufe der Zeit erst deutlich geworden, das ist ja ein riesiges Land. Ich glaube, Iran ist 2,5-mal so groß wie Deutschland. Und wir haben bei allen drei Reisen mindestens immer einen Flug im Lande noch gemacht. Sonst hätten wir das gar nicht schaffen können, dieses Pensum. So eben auch bei der letzten. Wir sind dann nochmal von Tabriz nach Teheran geflogen und da zurück. Bei der letzten Reise, also einmal war das wenig größere Städte, sehr viel mehr Landwirtschaft. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so viele Schafe und Ziegen gesehen wie dort. Und man sah eben, dass die Kurden sehr selbstbewusst ihre Kleidung tragen. Also die Männer diese Kopftücher, dann haben sie solche, also um die Taille herum, kein Gürtel, sondern das sind so Stoffbahnen, Scherben. Und häufiger haben wir eben auch diese Großfamilien erlebt. Und zwar immer dann, wenn wir waren an einer Talsperre. Es gibt Höhlen, mehrere sehr große Höhlen, die über Kilometer unter der Erde liegen. Da sind wir sogar mit dem Ruderboot gerudert worden. Da ruderte einer vorweg und wir hingen mit so einem paar Kähen hinten dran. Und da tauchten manchmal größere Familien auf. Und ich habe an einem Aussichtspunkt dann mal eine Familie gefragt, ob ich mal ein Foto machen kann. Und dann haben wir ganz kurz beratschlagt und sehr freundlich sofort zugestimmt. Und im letzten Moment sprang aus einem Auto offenbar der Clan-Chef, strahlte und stellte sich genau in die Mitte. Also da war ganz deutlich, er hat das gesagt. Und dann konnte ich diese Aufnahme machen. Da hat sogar unser Reiser Hartmut gesagt, der hat so sehr geschickt gemacht. Da muss man mit ein bisschen Vorsicht rangehen. Und das ist auch eine wunderschöne Aufgabe, wie man sieht, wie die sich diese Leute freuen und ganz stolz dastehen. Es waren bestimmt 12, 14 Leute, die zu einer Familie da gehörten.
Das war jetzt eine schöne Übersicht nochmal über die Reisen. Was ein bisschen durchscheint, sind ja auch die verschiedenen Bevölkerungsanteile, die im Iran, die ja historisch sehr unterschiedlich auch Durchzugsgebiet von Wanderungsbewegungen, Völkerwanderung, immer wieder andere Menschen, die da hingekommen sind. Das ist ja doch sehr gemischt. Die Kurden und der kurdische Anteil des Iran.
Das ist ja nur eine Gruppe der multiethnischen und multireligiösen Besiedlung des Irans. Sind ja da gerade als Fotografen noch unterschiedliches Aussehen, Kleidung, Gesichter oder unterschiedliche Bräuche aufgefallen?
Also wenig. Aber was wir sehen konnten, beziehungsweise was uns Hartmut oder der junge Iraner dann erklärt haben, dass die Anhänger der Zoroastrier, die haben wir ja zwischendurch auch gesehen, die kleiden sich farbenfroh. Also die Frauen hatten wirklich knallbunte Kopftücher, also auch die älteren Damen, sehr bunte Kopftücher, haben sich auch alle sehr gerne fotografieren lassen. Und wir haben einen jungen Mann gesehen, der offenbar auf dem Wege zu seiner eigenen Hochzeit war. Der hatte also einen westlichen Anzug an, aber er hatte dann so ein Tuch umgelegt mit so einem Knoten. Also die Bedeutung haben wir nicht erfassen können, aber es war deutlich, er hat jetzt einen ganz großen Tag. Er geht jetzt zu seiner Braut und holt die ab. Und er ging nur mit zwei, drei Leuten, die ihn begleitet haben, die alle rausgeputzt waren. Und das ist uns mehrfach aufgefallen, wir waren ja dann auch in den Tempeln der Zoroastrier, dass die wirklich diese farbenfrohe Bekleidung, das war durchgängig so. Und die waren uns gegenüber außerordentlich entgegenkommend. Wir haben also in einem kleinen, Abaya hieß der Ort, glaube ich, uns dann so einen ganz kleinen Tempel, im Grunde genommen war das eine Wohnung, war in einem Haus integriert und das war verschlossen. Und dann wurde telefoniert und dann kam eine Frau und griff in eine Mauer gegenüber von diesem Eingang. Da war also ein Haus und da war ein Backstein lose. Da zog sie den Stein raus und dahinter lag der Schlüssel. Da hat sie den Tempel aufgeschlossen und hat uns gesagt, sie müsste nun wieder gehen und wir sollen, wenn wir fertig sind, den Tempel einfach wieder abschließen und den Schlüssel bitte hinter den Backstein legen. Und das haben wir dann auch so gemacht. Also wir haben großes, großes Vertrauen dann zu uns auch gehabt.
Ich glaube, Hossein möchte dazu gleich noch was sagen, denn die Zoroastra und Zarathustra, bei uns ja auch bekannt unter dem Namen, auch durch Nietzsche zum Beispiel, waren ja eine sehr frühe monotheistische Religion, vielleicht die erste sogar, und ist mit ihren ganz antiken Feuertempeln zum Teil ja zerstört, aber immer noch sichtbar, die überall in der Region, bis in die Türkei und an der Mittelmeerküste, überall gibt es diese Feuertempel noch, sind sie noch präsent und noch zu sehen. Dass diese Religionsgemeinschaft heute noch besteht, ist ja wirklich erstaunlich über so lange Zeit. Und man sagt ja auch, dass die Jesiden auch auf sie zurückgehen, nicht?
Ich weiß nicht, ob Jesiditen auch zurückgehen zu dieser Religion und Tradition. Aber im Iran natürlich ist älteste Religion im Iran Zarathustra. Immer noch sind Leute, die das machen, aber das ist Minderheit, das ist klar. In Yazd und Kerman in diese Gebiete sind meistens, ja, dass diese Tradition tragen, aber das ist nicht, dass besondere Kleidung jetzt irgendwo anders haben. Nur bei Festigkeiten, bei diesen tragen besondere und diese farbige Kleidung. Und dann, ich wollte am Anfang auch gefragt, Unterschied schreckliches Natur, Land und Menschen auch. Ob du diese Unterschiede deutlich gesehen hast und Gemeinsamkeiten, die diese Bevölkerung, die mehrere Nationalitäten innerhalb Iran ist, dass welche Gemeinsamkeiten du beobachtet hast durch diese Reisen, dass wirklich drei Teile im Iran hast du gesehen, sehr großer Teil.
Die Unterschiede habe ich wirklich wenige gesehen, waren doch viele Leute westlich, ich sage mal unauffällig, relativ einheitlich. Bei den Frauen eine Vielzahl, also das haben wir immer wieder gesehen, was man alles mit dem Kopftuch machen kann, weil sie natürlich immer versuchen, das zu unterlaufen. Und die jüngeren Frauen, und zwar nicht nur in den Städten, auch in kleineren Orten, haben das Kopftuch so oft dann im hinteren Drittel auf dem Kopf, ist das dann noch. Und ich weiß, mittlerweile gibt es sogar in den Großstädten eine Religionswächter-App. Man kann dort auf dem Handy sehen, wo die Religionswächter sich gerade aufhalten, sodass man sich gegenseitig einfach warnt und sagt, hier, ne, denkt dran, die an der Kreuzung sowieso halten die sich wieder auf, die erkennt man, die sind immer sehr dunkel gekleidet, dann warnt man sich gegenseitig.
Ja, wir haben noch gar nicht gesagt, wie das mit dem Kopftuch im Iran eigentlich ist. Die Frauen sind gesetzlich verpflichtet, ihre Haare zu verbergen, weil Haare offenbar die Lust der Männer erregen. Und deshalb müssen sie ein Kopftuch tragen. Aber das ist nicht wie in anderen arabischen Ländern irgendwie so ein schwarzer Umhang oder sowas, sondern sie können durchaus farbige Tücher verwenden. Sie müssen nur irgendwie die Haare darunter verstecken. Und von dieser Vielfalt der Kopftücher machen, die da möglich sind, machen die Frauen natürlich sehr gebraucht. Und es gibt da sehr hübsche und bunte Kopftücher im Gegensatz zu arabischen Staaten.
Religion sagt, dass muss Gesamtkörper so bekleidet werden für Frauen. Aber was im Iran ist, das ist die Sache, die Frauen selber durchgesetzt haben. Weil die Frauen wollten nicht, das ist Zwangschador, Zwangsverschleierung. Deswegen, das ist Kampf zwischen Frauen und Religion. Religion wollte von Anfang an mit Chador und Gesamtverschleierung sein. Aber die andere Seite sind Frauen, die es nicht wollten. Und von Religionsseite sollte schwarz, genauso wie alle anderen islamischen Länder. Aber die Frauen haben es gegen gekämpft. Und jetzt, wie Gunther gesagt hat, rutschen raus und jetzt neuerlich, viele Nachrichten, 8. März auch, Frauen gefeiert und totale so weggenommen in Straßenbahn, gefeiert 8. März.
Ja, nur noch ein Wort dazu, es steht eigentlich nirgendwo im Koran, dass Frauen sich verschleiern müssen. Das ist erst später von Männern in diese Religion hineininterpretiert worden. Das muss man nochmal sagen, weil es ja viele Leute hier glauben, der Koran schreibe das vor. Das ist durchaus nicht der Fall.
Naja, man erkennt daran auch, also dass das so durchgedrückt wird, dass die Frauen Kopftücher tragen müssen. Übrigens auch die europäischen Touristinnen, die müssen in der Maschine auf dem Flughafen bereits ihr Kopftuch umlegen. Die kommen sonst nicht in das Land und müssen auch während des Aufenthalts dort mit dem immer ein Kopftuch tragen. Aber was deutlich ist, welche Macht die Mullahs immer noch haben, das ist ja ein, die halten sich ja gegenseitig in Schach. Es gibt die Regierung, es gibt die Mullahs. Und was mir ist sehr viel später deutlich geworden ist, es gibt vor allem diese Revolutionsräte, die mittlerweile eine ungeheure Macht haben, auch eine wirtschaftliche Macht. Die haben Stiftungen, das sind milliardenschwere Stiftungen, denen gehören große Hotels, denen gehören Geschäfte. Und diese Charlotte Wiedemann, eine Frau, die vor 2 Jahren ein neues Buch geschrieben hat, das heißt auch Der neue Iran, die sich sehr gut auskennt, die schildert also allein diese Verlogenheit von diesem Revolutionsrat, weil den Leuten in Teheran vor allen Dingen ist aufgefallen, dass immer zu bestimmten Zeiten diese Satellitenschüsseln von den Aufpassern abmontiert werden. Und dann haben sie irgendwann mitgekriegt, sie werden immer dann abmontiert, wenn es illegal ins Land gebrachte neue Schüsseln gibt, die der Revolutionsrat importiert und der will sie dann wieder verkaufen. Und deswegen klauen sie sozusagen, nehmen sie den Leuten die alten Schüsseln weg und dann unter der Hand besorgen die sich das wieder. Und das habe ich lange sehr unterschätzt. Also kürzlich hat mir ein Freund aus der Frankfurter Rundschau einen Artikel zugeschickt, die sagten, naja, Iran hat auch, wenn man so will, eine Militärdiktatur. Weil dieser Revolutionsrat ist mittlerweile aus Sicht von, das war ein iranischer Autor, stärker als die Mullahs, sondern das ist so ein, also die halten sich gegenseitig in Schach.
Ja, ja, passt daran, das hat Günther recht, jetzt erste so Wort hat passt daran, das ist alles anders, ist Fassade des Mullahs und so.
Passt daran, kannst du noch mal erklären?
Passt daran ist diese Bestar-Revolutionsarmee. Die sind Westerrat ist, wo über Gesetze und Islamgesetze entscheidet und der Kopf von Islam im Iran ist. Das aber passt daran ist der Revolutionsgard, das von Anfang an gegenüber Armee. Armee damals haben gedacht, ja, gehört der Schah, das kann sein, dass irgendwann denken, dass Putsch zu machen und so. Deswegen haben eine Armee so gebaut, dass nur von vertrauten Menschen von religiöser Strömung gemacht wurde. Und das war passt daran. Jetzt haben wir parallel Armee und passt daran im Iran von islamischer Regierung. Die macht Industrie, Wirtschaft und Geheimdienst. Und alles sich versammelt hat in Pastaran und Führer ist Gesetzgeber oder Ordnungsgeber von Pastaran. Und dann hat viel Macht und Korruption auch spielt große Rolle und auch Drogenschmuggel auch genauso.
Die Frage war ja vorhin, bin ich ein bisschen von weggekommen, Unterschiede in den verschiedenen Landstrichen und Gemeinsamkeiten. Gemeinsamkeit durchgängig, muss ich sagen. Egal, wo wir waren, die außerordentliche Freundlichkeit der Leute uns gegenüber, diese Herzlichkeit, das ist für mich ja immer noch mal eine Steigerung von Freundlichkeit. Und mir ist eben gerade eingefallen, als wir in der Wüste Lut ist das, nicht? Das Stell Lut. Und dort haben wir 3 Tage übernachtet und das hat eine Familie gemanagt, so ein kleines, auch so ein bisschen ökologisch angelegtes Camp. Da haben wir zum Teil in Zelten gewohnt, zum Teil aber auch in Zimmern. Dann waren wir schon im Bus, als wir weiterfahren wollten. Dann kam diese Frau ganz aufgeregt raus. Das ginge nicht. Wir müssten doch unbedingt noch so gute Wünsche von ihr bekommen. Dann hat die Weihrauch geholt, hat einen Weihrauch, so eine Schale. Das wird dann angezündet und dann ist sie um uns rumgegangen und sagt, nein, sonst steht eure Reise unter keinem guten Vorzeichen. Und das fand ich ganz rührend. Die war in Sorge, dass wir dann keine glückliche Reise haben und hat sich dann sehr gefreut, dass sie uns nun geradezu segnen konnte. Und also ich habe nicht nur da, aber bei der zweiten Reise zum Schluss manchmal gedacht, wenn ich so an die Herzlichkeit und diese offenen Gesichter der Menschen in Iran denke, dann bekomme ich so eine Ahnung, was die Leute, die ja unfreiwillig letztlich im Exil leben, hier wahrscheinlich schmerzlich vermissen werden, wenn sie wirklich gezwungenermaßen das Land verlassen müssen. Ich glaube, dass man das hier schmerzlich vermisst, weil ich habe hier auch gemerkt, dass manche Menschen, ob das für die Iraner so zutrifft, weiß ich nicht, aber ich habe so an den Asiaten gemerkt, sie passen sich dann so an, dass sie diese Freundlichkeit oder bestimmte Verhaltensweisen in ihren Ländern dann hier nach und nach abbauen. Und wenn das Integration ist, dann würde ich sagen, bitte integriert euch nicht.
Ja, da müssen wir gleich mal Hossein fragen. Er ist ja nun lange Zeit Exil-Iraner. Hossein, vermisst du dein Land?
Ja, natürlich vermisse mein Land, sage ich nicht gerne. Weil nach 30 Jahren hier in Deutschland, mein Land ist Deutschland auch. Man kann mehrere Länder haben. Ja, für mich ist Menschheit mein Volk. Und wo ich gewesen, landmäßig, ist mein Land auch. Aber natürlich, wo man geboren ist. Und so viele Bekannten, so viele Freunde und Natur auch besonders. Ich habe 4 Jahreszeiten in 10 Tagen Wanderung im Iran erlebt. Das habe ich nirgendwo das erlebt. Ich wollte auch dich fragen, ob du auch das gemacht hast. Das ist Nevruz-Zeit, ist anfangs Frühling. Da, wenn man von Isfahan nach Süden wandert, dann kann man alle 4 Jahreszeiten erleben. Fängt mit Winter an, Schnee, und dann danach kommt man auf Sommer in Süden. So ein Land, natürlich vermisst man. Das ist nicht, dass man einfach so vergisst. Und diese Freundlichkeit ist besonders gegenüber Gästen. Natürlich, das ist nicht, dass Menschen gegenüber sich selbst auch im Iran so immer so Lächeln auf Lippen haben und so. Das ist normales Leben. Genauso kann man böser werden, als man nett erscheint. Und manchmal beim Lächeln Iraner, Iranerinnen übertreiben auch. Und dann, das muss man hinter dieser Fassade gucken auch. Ist dahinten, wie die Situation ist, ist viel Leid auch. Und meine Frage an dich auch, ob du dieses Leid auch erlebt hast und nachgefragt hast, das, wie ist das, besonders bei Frauen?
Nein, also das habe ich nicht erlebt. Also da haben wir ja bis auf die letzte Reise, da haben wir mal länger mit Menschen reden können. Das war am letzten Tag, Tabriz. Dort haben wir eine Gruppe kennengelernt, die haben Deutsch gelernt, aber privat, nicht an der Hochschule, weil sie entweder nach Österreich wollten oder nach Deutschland wollten. Das waren aber alles Leute, die wollten eine Reise machen, die hatten nicht vor, das Land zu verlassen. Und mit denen haben wir mal etwas intensiver reden. Da hätte man, aber denen ging es gut, die haben wenig Probleme gehabt und Politik ist ausgeklammert worden. Und wir haben von uns aus dann auch gar nicht erst versucht, da nachzuhaken. Was ich mir aber nicht ausreden lasse, ist diese große Freundlichkeit, denn wir haben oft, gerade in Restaurants, ist mir eben eingefallen, wenn man isst, dann sieht man ja daneben, man isst ja oft so, ob man sitzt auf dem Boden oder auf solchen Holzpodesten und man kriegt mit, wie die ringsrum miteinander kommuniziert haben. Und was ich diesmal auf keinen Fall vergessen darf, was wirklich einfach schön ist zu sehen, wie liebevoll die Iraner mit Kindern umgehen. Immer. Wenn ich ein Kind fotografieren wollte, also aus guten Gründen mache ich das in Deutschland nicht, aber wenn ich in Iran nur die Kamera hochgehoben habe, Richtung, ja, haben die Eltern gestrahlt, haben mir ihr Kind entgegengehoben oder haben es in den Arm genommen, damit man sieht, wie stolz sie auf ihre Kinder sind. Das fand ich schon sehr schön. Und diese Kinder waren auch alle bereit, haben sich, also ich musste nie sagen, was ich sowieso nicht mache, dass sie lächeln sollen. Ich lasse die immer so gucken, wie sie gucken möchten. Und die Kinder haben aber fast immer einen sehr freundlich angeguckt.
Ich glaube, was du als die große Freundlichkeit erlebst, ist die Gastfreundschaft. Gastfreundschaft, die wir im Orient generell kennen, also nicht nur im Iran kenne ich die, die gibt es auch in vielen anderen Ländern dort und gerade auch Syrien, das jetzt so verwüstet ist, habe ich so viel Gastfreundschaft erlebt und so freundliche Menschen. Bei Kurden auch, ja, natürlich, ganz genau. Und das ist etwas, was wir in Deutschland allerdings ein bisschen vermissen.
Die Mehrzahl der Deutschen sind einfach nicht mehr so gastfreundlich. An die Stelle der offenen Freundlichkeit gegenüber Fremden ist vielfach ein reserviertes Misstrauen getreten.
Das muss man leider sagen. Sie empfangen Fremde nicht mit diesen offenen Armen und dieser Herzlichkeit, wie das in diesen Ländern geschieht. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, dass das war auch meine Erfahrung, Menschlichkeit einfach und Herzlichkeit stärker zu erleben als bei uns, in unserem Land der isolierten Individuen.
Ja, ich denke, hier in Deutschland, was ich erlebt habe, Menschen hier sind sachlicher und sehr real. Und deswegen dieser Realismus, das hat Einfluss auf Gefühle von Menschen gegeneinander auch gegenüber. Im Iran, Fantasie ist viel, das ist von früher auch gewesen. Und dann jetzt Umgang mit Kindern, das Günther, das ist gerecht. Wir sagen, dass im Iran Eltern sind Sklaven von Kindern. Wirklich, das ist wahr und manchmal übertreiben. Und manchmal, ich sehe, wenn diese Kinder groß sind und hier in Deutschland kommen, Probleme kriegen. Das ist Unabhängigkeit von Kindern beeinflusst. Und Kinder sind lange Zeit abhängig von Familien. Das finde ich nicht positiv. Diese Liebe ist positiv, aber Liebe kann anders auch aussehen, ausgedrückt werden. Aber im Iran jetzt zur Zeit gegenüber das Regime auch Menschen in alle Aspekten übertreiben. Damit Kinder nicht in der Schule religiös werden, so fanatisch, dann schicken Kinder zu Klavier, so Unterricht, Saz-Unterricht und viele andere Sachen, Sport und so, damit Kinder sich nicht mit Religion viel wie das Regime will beschäftigen. Deswegen auch jetzt Umgang mit Kindern auch ist etwas anders diese Zeit auch übertreiben im Iran. Aber große Familien, jetzt im Iran, ist auch langsam zu Ende. Das ist, diese Tradition kommt durch große Familien, auch von früher sind viele Familien zusammengelebt und schon lange zusammengehalten, das gewesen. Aber jetzt zur Zeit auch durch Industrialisierung und dann auch durch große Städte, Arbeit und auch die Leute sollten aus eigenen Städten abreisen, irgendwo anders wandern und dort auch leben. Deswegen große Familien sind auch vorbei im Iran.
Auch in den Dörfern? Auch in den Dörfern ist das da nicht immer noch wie beim Alten? Haben sich die Dörfer auch verändert?
Die Dörfer auch haben sich verändert, natürlich. Die Dörfer auch jetzt existieren nicht wie früher. Und jetzt auch Naturkatastrophen, die im Iran, Wassermangelheit und ganze diesen hat die Dörfer auch kaputt gemacht. Und damals in Schahzeit, die Leute, die ausgereist haben aus Dörfer und im Rande der Städte dort aufgehalten und kleine Hütten gehabt und so. Die sind auch Motor der Revolution gewesen damals. Auch weil Armut und dann, die sind in Dörfern nichts zu tun gehabt, dann sind zu Städte gekommen, Arbeit zu finden, dann haben auch nicht gefunden so. Und deswegen, das war Truppe von Khomeini auch, diese, die von Dörfern mit weniger Bildung und so gekommen und dann danach auch aufgehalten und gegen Schah konnte organisiert werden von Khomeini.
Die Ehrenmorde, die man kennt, das kennt man aus der Türkei und auch aus kurdischen Bereichen schon auch, aber nicht, das ist nicht typisch für den Iran.
Nicht so extrem wie bei Kurden. Und wie, ja, Kurden auch jetzt weniger, Jesiden, Alawiten und Jesiden mehr. Aber bei Iraner, Iranerinnen ist sehr weniger. Und heutzutage, ich denke, die leben im Iran genauso wie hier. Wir haben, heißt weiße Heirate, das bedeutet Heirat ohne richtig heiraten. Wirklich, Frauen im Iran modern leben, das ist Überfläche, was islamische Regierung durchsetzen will. Alles anders hat sich von unten geändert. Und diese Ehrenmorde, wenig. Das ist nicht, dass gar nicht ist. Existiert immer noch in Dörfern oder was anderes, aber selten hört man davon im Iran.
Ich wollte zur Religion auch noch mal sagen, ich habe das jetzt mehrfach gelesen, auch kürzlich dieser lange Bericht in der Allgemeinen. Das war eine iranische Autorin, die arbeitet für die Lüneburger Nachrichten sonst. Das war ja so ein sehr langer Bericht. Und die sagten, dass für die Jugend die Religion zunehmend keine große Rolle mehr spielt. Das Problem ist, das wird man nie richtig erfassen können, weil offiziell ist Atheismus verboten. Da gibt es also Todesstrafe sogar noch drauf. Also die gehen einfach nicht mehr in die Moschee. Aber das sieht man eben, dass weniger Leute in die Moschee gehen. Und wir haben ja vorhin über die Zoroastrier gesprochen. Mittlerweile, also die Autorin hatte den Eindruck, das ist so eine Form von Widerstand, dass die, es gibt ein Zeichen, Farvaha, Zeichen der Zoroastrier. Das haben die entweder jetzt so als an der Kette hängen oder auf T-Shirts gedruckt, obwohl sie gar nicht zu dieser Religion sich zugehörig fühlen. Aber also um einfach mal Flagge zu zeigen, der Islam. Und ich kann mich auch erinnern, in einem unserer ersten Gespräche hast du selber mal gesagt, naja, die verdammten Araber haben uns zwar den Islam gebracht, aber arabisiert haben sie uns nicht. Und dann war immer der Hinweis, und das ist mir auch bei den Reisen deutlich geworden, dass großer Wert darauf gelegt wird, bevor der Islam zu uns gekommen ist, haben wir lange schon nicht nur eine eigene Religion gehabt, sondern wir haben eine Kultur gehabt. Und das eins der größten Museen in Teheran, was wir auch als erstes besucht haben, ist das große Museum für vorislamische Kunst. Und das hat man gemerkt. Da legt die Bevölkerung immer Wert drauf, Islam hin oder her. Es hat lange, bevor der Islam hier eine Rolle gespielt hat, bei uns lange schon Religionen, mehrere gegeben. Es gibt ja auch ganz neue, junge. Baha'is ist ja offenbar eine ganz, ganz junge Religion. Und vor allen Dingen Kultur. Kultur haben wir seit vielen tausend Jahren schon.
Ich muss was korrigieren. Ich denke, ich habe nicht von Araber geredet, sondern Islam. Weil, genau, diese Kultur, weil im Iran gibt es Araber auch. Im Süden ist ein Teil des Irans, so arabische Bevölkerung im Iran. Und dann Araber auch sind Menschen wie im Iran. Und natürlich viele jetzt, genau das ist korrekt, was du sagst, dass viele denken und diesen Nationalismus wollen verstärken, da sagen ja, die im Iran jetzt regieren, die nicht Iraner, Iranerinnen, sondern sind Araber, die sind von dort, die sind fremd. Nee, die sind nicht fremd. Aber die sind islamisiert und total sind Mullahs, die profitieren von Islam und ganze diese Sache von Anfang an. Schiiten auch genauso. Das ist alles geht um Profit und jetzt Korruption hat er gezeigt und deswegen jetzt Islam hat sich von intern kaputt gemacht. Was die Jugendlichen und Frauen jetzt leisten, Abstand nehmen von diesem Islam und Religion, so wie jetzt erscheint, das ist die Sache, die wirklich hunderte Jahre Islam im Iran gewesen, in diese 40 Jahre ist total alles zusammengebrochen, weil regiert haben und Menschen mit Blut und ganze Seele erlebt haben, dass wenn Religion regiert, was für eine Katastrophe ist. Egal ob Islam ist oder was anderes ist. Und jetzt im Iran ist Islam gewesen und Islam durch diese Regierung ist sehr schwach geworden im Iran und die Bevölkerung will sich befreien von so einer Religion dort. Das ist die Sache. Aber hat nicht mit Arabern zu tun, sondern mit Islam und iranische Leute, die diese Mullah sind Iraner alle, Iranerinnen auch da drinnen, die das gebracht haben und das machen.
Ich wollte noch mal sagen, du hast vorhin ja die Gastfreundschaft angesprochen. Das sehe ich sehr ähnlich. Also ich habe ja, bevor ich in Iran war, die ganze Region bereist. Und ich weiß, gerade in Syrien und im Libanon, da war ich ein bisschen länger, ist mir das aufgefallen. Man konnte kein Haus verlassen, wenn man nicht wenigstens einen Tee getrunken hat und ein paar Datteln gegessen hat. Und wenn ich dann sehe, wie wir hier mit unseren Flüchtlingen umgehen, da muss ich schon sagen, das ist mir dann mehr als unangenehm. Ich habe allerdings, um doch noch mal auf die Araber zurückzukommen. Einmal, und zwar bei der ersten Reise, bin ich mit einer Studentin in so einem Teehaus ins Gespräch gekommen. Und die wollte dann wissen, warum Iran und was wir uns angucken wollen, war sehr begeistert. So. Und dann wollte sie wissen, ob ich auch andere Länder denn schon mal bereist hätte. Und dann habe ich ihr erzählt, dass ich oft in Ägypten war. Und sie sagte dann, naja, also die Araber mögen wir hier nicht so sehr. Da ist war die Freundlichkeit dann schnell beendet. Ne? Da hat sie gesagt, der Witz ist ja der, dass wir schon bei der ersten Reise aber gemerkt haben, dass also Araber, ich meine jetzt Araber aus anderen Ländern da waren. Und zwar ist uns aufgefallen, ein paar Mal beim Frühstück, Frauengruppen. Nicht junge Frauen, das waren fast immer so Mittelalter. Frauen, viele von denen, ich muss das jetzt einfach mal sagen, weil das auffällig war, übergewichtig. Und ich habe es gehört, weil sie redeten nicht Farsi. Und dann habe ich Hartmut gefragt, was ist, sagte er, ja, die kommen hierher, weil der medizinische Standard in Iran ist höher als in vielen der Emirate. Und die kommen her und lassen alle möglichen Schönheitsoperationen hier durchführen. Und das sind fast immer, das wird organisiert, deswegen sind das dann Gruppen. Und dann ziehen die da wir haben das nur in Teheran so direkt erlebt. Da scheint es dann die Kliniken zu geben. Ich wollte aber noch unbedingt mal loswerden, damit man nicht denkt, dass ich da immer mit so mit einer bestimmten Brille rumgelaufen bin. Was mir nicht gefallen hat in Iran, muss man auch mal sehr deutlich sagen, also immer im Hinterkopf, Höflichkeit und Freundlichkeit Iraners ist einfach was Wohltuendes. Aber in dem Moment, in dem der Iraner sich ins Auto setzt und die Autotür von innen geschlossen hat, ist er ein anderer Mensch. Ich habe später dann mal mir hier Statistiken angeguckt. Es gibt 7-mal so viel Verkehrstote wie in Deutschland. Jede Stunde stirbt ein Mensch in Iran bei dem Autoverkehr. Und wir haben unterwegs, da gibt es ja immer so Checkpoints, wo die Fahrer ihre Lizenz zeigen müssen. Da haben sie überall so 3-4 Meter hohe Stahlgerüste und obendrauf ist so ein zertrümmertes Auto. Das ist so als Mahnung. Passt auf. Und wir haben aber auch gesehen, wie die Leute gefahren sind und wie die sich dann beschimpfen. Wenn dann, wir haben das mal in irgendeiner Stadt, war so ein Engpass, also eine Frau, die ganz stieg in ihr Auto, elegant gekleidet, und dann passte irgendwas nicht. Dann hat die Scheibe rund und hat geschrien durch die. Wir sind alle stehen geblieben. Aber was ist das jetzt? Also das ist ein Aspekt. Ich habe bis dahin immer gedacht, die schlechtesten Autofahrer sind die Ägypter, weil ich sehr oft in Ägypten war und bin. Aber da stehen die Iraner in nichts nach.
Das bestätigt ja nun Hossein, wenn er sagt, die Iraner sind auch keine freundlichen Engel, sondern ganz normale Menschen.
Ein Aspekt, den ich habe ja schon mal zitiert hier, die Autorin Charlotte Wiedemann, die darauf hinweist und sagt, dieser revolutionäre Elan, der am Anfang wirklich auch mit Khomeini die Leute sozusagen erwischt hat, aus ihrer Sicht ist das weg. Was geblieben ist, sagt sie, dass die Analphabetenrate deutlich zurückgegangen ist. Gerade die Frauen haben davon profitiert. 60% der Studenten sind Studentinnen. Und ja, und das merkt man auch. Frauen haben was zu sagen in Iran, sie laufen sehr selbstbewusst rum. Und da haben die offenbar großen Wert drauf gelegt, von Anfang an in die Bildung zu investieren. Und das ist ja wirklich ein positives Ergebnis. Und die Frauen sind auch die, finde ich, am geschicktesten diese Parallelwelt leben können. Es gibt kein Land, nach Meinung dieser Autorin, in dem es eine solche große Diskrepanz gibt zwischen dem Leben, wie sich das die Regierenden vorstellen, und die Wirklichkeit, dass die Bevölkerung führt ein Parallelleben, ein öffentliches und ein privates. Und dieses Beispiel mit dem Kopftuch ist ja nur eine Äußerlichkeit. Da gibt es ja ganz viele Dinge, wo die Bevölkerung immer wieder bis an die Grenzen geht, es ausreizt. Und da sind offenbar, haben Frauen da auch eine Vorreiterrolle. Das finde ich schon beachtlich.
Ja, man muss dazu sagen, 60% der Studierenden sind Frauen, sagst du. Wichtig ist dabei noch zu wissen, dass keine Frau studieren darf ohne Erlaubnis ihres Vaters, ihres Mannes. Das ist auch da nicht einfach so, dass sie zur Uni gehen kann, wenn sie möchte. Und trotzdem geht es.
Und das bedeutet, dass 60% die Frauen, die jetzt Studierende sind, aber wie viel Prozent Rechte haben? Weil im Iran Frauen in vielen Aspekten wirklich leiden unter ungerechter Situation. Und dann, das ist auch so ein Kompromiss für Frauen gewesen, dass in Richtung Bildung, ja, das ist schlauen, die Frauen im Iran auch wirklich. Deswegen haben keine Rechte irgendwo anders gehabt, und dann mit Hilfe ihrer Familie und so, das muss man es auch sagen, dass Studieren und in Richtung Bildung das was gemacht haben.
Ja, du hast vorhin auch von singenden Männern gesprochen, von Chören. Hat eine lange Tradition im Iran. Aber wir haben noch gar nicht erwähnt, dass Frauen nicht singen dürfen, zumindest nicht öffentlich. Vielleicht sollten wir darauf noch mal kurz kommen.
Ja, wir haben ja das große Glück gehabt und haben vor einigen Jahren in Hannover hier im Pavillon eine Frauengruppe aus Iran zusammen mit Französinnen und mit dieser Stimme des arabischen Frühlings, das ist eine Sängerin aus Tunesien, die dabei war, die haben hier ein Konzert gegeben, und kurze Zeit später hat man dann einen Film gesehen von genau dieser Gruppe. Es waren auch zwei Männer dabei, aber die Frauen haben da wirklich dominiert. Und in dem Film ist dann dokumentiert worden, wie die zunächst ein gemeinsames Konzert in Paris gegeben haben. Und dann sind sie nach Teheran geflogen und haben dort das gleiche Konzert geben wollen. Und dann haben mehrere mit versteckter Kamera zum Beispiel diese Gespräche mit so einem Mullah, der sich wirklich dann sowas von entblößt hat. Dann fragten die, warum dürfen wir denn nicht singen auf der Bühne? Und dann sagte er, ja, dann wird der anständige Mann, also er hat das noch schräger formuliert, aber der anständige Mann wird dann erregt, war so der Tenor. Und er hat gesagt, ja, aber wenn ein Frauenchor darf doch singen, ja, dann neutralisiert sich das. Also ich fand so klug von denen in diesem Film, dass sie das überhaupt nicht kommentiert haben. Man hätte jetzt ja nochmal nachtreten können. Nein, sie haben einfach diese dumme Aussage so stehen lassen. Damit hat der Mann sich selber ja bloßgestellt. Und die haben ja dann sehr geschickt irgendwann einfach gesagt, okay, wir haben aber den französischen Botschafter schon eingeladen zu diesem Konzert. Was machen wir jetzt? Und dann ist ja als Gegenreaktion gekommen, okay, das Konzert darf gegeben werden, aber nicht in dem Saal, wir in einem kleineren Saal und wir wollen eine Anwesenheitsliste von allen Gästen haben und ihr kriegt von uns 3000 Euro. Und da haben die Französinnen sofort gedacht, das machen wir auf gar keinen Fall. Also um das abzukürzen, sie haben es letztlich durchgesetzt, dass sie in einem großen Saal dieses Konzert so aufführen konnten, wie sie wollten. Allerdings ist vor allen Dingen dieser Frau aus Tunesien eingeschärft worden. Genau. Du darfst dich auf keinen Fall auf der Bühne bewegen. Dann holt dich die Religionspolizei von der Bühne. Und da habe ich, als ich das gelesen habe, da habe ich verstanden, warum die im hannoverschen Pavillon den Pavillon aufgerockt hat. Die ging nach vorne und fetzte richtig los, weil sie sich endlich mal so bewegen durfte, wie sie sich bewegen wollte. Das ging eben in Iran nicht. Noch nicht.
Und Film heißt Nolan's Song.
Ja, das ist ein deutliches Beispiel für diese verkrampfte Situation, für diese Unterdrückung der Frau, die wir in Deutschland, in europäischen, amerikanischen Zivilisationen gar nicht mehr gewöhnt sind. Obwohl wir eigentlich schon fast vergessen haben, dass noch vor kurzer Zeit, vor 50 Jahren, Frauen eine Erlaubnis haben mussten von ihrem Mann, wenn sie ein Konto eröffnen wollten bei der Bank oder ähnliches. Also wir haben ja auch nicht so, und das Wahlrecht, das Weibliche, gibt es auch noch nicht so lange. Aber trotzdem, wir sehen das jetzt doch unterschiedlich und müssen eigentlich bewundern, was Frauen dort schaffen und wie sie kämpfen und wie sie sich befreien unter diesem Druck.
Jetzt muss ich noch eine Sache sagen. Jetzt eine Frau im Iranisch Anwältin, jetzt Nasrin Sotoudeh heißt sie, 38 Jahre Haft gekriegt hat und gestern auch war in Nachrichten. Das führt verteidigt hat die Frauen, die ihre Kopftuch weggenommen hatten. Und jetzt die ganze Welt reagiert gegenüber. Das ist eine ungerechte Situation im Iran.
Das ist eine typische Reaktion eines diktatorischen Regimes, das keinerlei Toleranz zeigen kann, das völlig erstarrt ist und das aber nicht mehr lange halten kann. Denn wenn wir mal gucken, in Saudi-Arabien zum Beispiel dürfen Frauen jetzt auch Auto fahren, was lange Zeit ein Riesentabu war. Sie dürfen einen Führerschein machen und überall weicht es sich auf, überall schaffen Frauen es auf eine sanfte Art, diese Zwänge aufzubrechen. Und ich hoffe, dass das im Iran auch so weitergeht, wie es bisher läuft mit der Emanzipation der Frauen gegen diese verkrampften, religiös begründeten männlichen Zwänge.
Naja, also ich meine, dass die Frauen in Saudi-Arabien Auto fahren dürfen, hat zum Teil einfach auch ökonomische Gründe, weil die in Saudi-Arabien gemerkt haben, von dem Öl allein können sie auf Dauer nicht leben. Und jetzt sind sie der Meinung gekommen, dass die eigene Bevölkerung vielleicht dann auch mal mitarbeiten muss. Also ich sage das jetzt mal so salopp. Ich habe mal
Das durften sie aber bisher auch, nur mussten sie immer einen Fahrer haben, also die Frauen. Insofern, ich rede das jetzt nicht so klein, ne? Das ist schon ein enormer Erfolg.
Naja, aber eben weil sie sich das nicht mehr erlauben können. Ich habe eine, ich glaube, es war eine Diplomatenfamilie, da hat der Mann das als Wahnsinn bezeichnet. Er sagte, ich habe drei Fahrer engagiert. Einer fährt meine Frau hin und her, die andere muss die Töchter fahren. Dabei passiert genau das, was eigentlich gar nicht passieren darf, dass meine Tochter allein mit einem fremden Mann im Auto sitzt. Und der hat aber auch gemeint, der hat jetzt mit Arbeit gemeint, die Verwaltung, die Ministerien sind völlig aufgebläht, weil die ganzen Saudis da sitzen, die haben nicht wirklich viel zu tun. Und denn alles, was mit körperlicher Arbeit, anstrengender Arbeit zu tun hat, machen die Gastarbeiter. Und das werden sie auf Dauer nicht halten können. Und das habe ich damit gemeint, dass das auch ein Grund ist, dass die Frauen dann deswegen selber Auto fahren, weil es gar nicht mehr anders geht irgendwann.
Das mag sein, aber du hast eins vergessen, dieses Zusammensein mit einem fremden Mann stimmt so nicht, denn das sind Gastarbeiter, wie du sagtest, und die sind für die Araber dort keine Männer, keine ebenbürtigen Männer. Der Rassismus dort ist ziemlich ausgeprägt. Günther, vielen Dank für deine Beiträge und deine Erfahrung. Und auch Hossein hat ja, obwohl er erst meinte, er könnte gar nichts zu der Sendung beitragen, ganz viel hier noch sagen können. Ich finde es toll, wie wir uns hier unterhalten konnten. Und ich hoffe, dass unsere Hörer auch Spaß dabei hatten und vieles auch erfahren haben, was sie vorher nicht wussten.
Dank dir auch, dass du organisiert hast und uns zusammengebracht. Das ist auch nett von dir.
Also am Mikrofon verabschieden sich
Hossein Aripour,
Günther Lietzmann
und Axel Kleinecke.
Und das war's für heute im Magazin International. Die Sendung wird wiederholt am Mittwoch, den 20. März um 11 Uhr.